Es waren nur noch wenige Tage, die Jesus vor sich hatte, bis er denn dann ans Kreuz gehen sollte oder eben die Ereignisse sich so darstellten, dass er definitiv gekreuzigt wurde. Und er muss es gespürt haben, er wusste, die Zeit wird kürzer, die Ereignisse verdichten sich. Und in dieser Zeit, wenige Tage sozusagen vor der Kreuzigung, vor dem Prozess, vor dem eigentlichen Erlösungswerk, das Jesus Christus tat, da ist Jesus mit seinen Jüngern immer noch unterwegs in verschiedenen Häusern und bereitet sich sozusagen mit ihnen auf die Ereignisse, die kommen sollen, vor. Ich weiß nicht, welche Vorstellung wir davon haben. Manche Menschen sind ja so gestrickt, die haben für alles einen Stundenplan. Deren Leben ist in irgendwelchen Timern und Planern getaktet. Selbst die freie Zeit, die sogenannte kreative Zeit, ist eine fest umrissene Zeit und vermerkt im Kalender von 14 bis 16 Uhr kreativ sein. Jesus war nicht so, aber er ahnte offensichtlich, es verdichtet sich das, was auf ihn zukommt. Und wir finden in den Berichten der Kirche, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, immer so ein gewisses Set von Texten, die in der Passionszeit gelesen werden. Und wir würden vielleicht vermuten, dass es jetzt um die Geschichten geht von Verhör, von Kreuzigung, von Geißelung, von Abführen. Aber so unmittelbar, selbst vor dem Karfreitag, an diesem Sonntag, gibt es eine sehr eigenartige Textpassage, eine eigenartige Geschichte. Wir kennen sie alle, aber ich will sie uns heute einmal mitnehmen und versuchen, vor Augen zu stellen, was da passiert. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, aus dem 14. Kapitel, folgende Geschichte. Wenn wir die ersten zwei Verse lesen, dann kriegen wir mit, wo die Zeitenuhr steht. In zwei Tagen aber war Ostern und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit einer List ergreifen und töten konnten. Sie sagten nämlich, nicht nur am Fest, bloß nicht am Fest, damit es kein Aufruhr im Volk gibt. Sie wollten die Sache vor den Festivitäten zu Ende bringen und Jesus töten. Das ist sozusagen die dunkle Wolke über dem gesamten Szenario. Und von Jesus heißt es, als er in Bethanien war, ist also ein Vorort von Jerusalem, würden wir heute sagen, als er in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen, kam, während er zu Tische lag, eine Frau mit einem Alabastergefäß voll Nardenöl aus echter kostbarer Narde, zerbrach das Gefäß und goss es über sein Haupt aus. Aber einige sagten unwillig zueinander, wozu diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Salböl für mehr als 300 Denare verkaufen, den Armen geben können. Und sie schimpften mit ihr. Jesus aber sagte, lasst sie, warum kränkt ihr sie? Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat im Voraus mein Leib zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer auf der ganzen Welt die Heilsbotschaft verkündet wird, da wird auch zu ihrem Gedächtnis erzählt werden, was sie getan hat. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich diese Passage gelesen habe, wozu steht die eigentlich im Evangelium? Man sagt, ja, da steht am Ende, so sagt ja auch Jesus, wann immer das Evangelium verkündet werden soll, soll auch diese Geschichte erzählt werden. Vielleicht ist sie ja auch deshalb mit reingerutscht. Aber in diesem Text und in dieser Begebenheit liegt noch mehr. Wir lesen das heute so salopp vielleicht, so locker drüber. Stellen wir es uns vor, in einer kleinen dörflichen Gemeinschaft, in einem Haus, ist Jesus oder liegt Jesus, wie es damals üblich war, mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern und einigen anderen im Hause Simon des Aussätzigen. Warum das Haus so heißt, weiß man nicht. Vielleicht war es ein Spitzname, Taverne zum goldenen Löwen. Da läuft auch kein goldener Löwe rum. Aber ob das jetzt ein spezielles Haus war, ob der Besitzer einmal aussätzig gewesen war und von Jesus geheilt wurde, all das liegt im Dunkeln. Aber es ist ein konkretes, ein spezifisches Haus. Es ist bekannt unter diesem Namen und Jesus ist mit seinen Jüngern dort, mit Freunden, sie essen. Eigentlich eine reine Männergesellschaft. Das war so üblich. Auf dem Dorf nicht ganz so streng wie in der Stadt, aber es war eigentlich sortiert, dass wenn die Männer miteinander zu Tische lagen, die Frauen sich eher zurückhielten oder mit dem Bedienen mehr oder weniger in der Küche dann beschäftigt waren. Und mitten in diese gesellschaftliche Mahlzeit der Männer platzt plötzlich unvermittelt, zielstrebig eine Frau. Sie geht schnurstracks auf Jesus zu, nimmt ein Alabastergefäß und bricht oben den Kopf ab und gießt das gesamte Öl auf seinen Kopf. Die Alabastergefäße waren so geformt, dass das kostbare Öl, das in ihnen war, eigentlich nur tröpfeln konnte. Aber das wollte sie nicht. Sie wollte nicht tröpfeln, weil sie nicht weiß, ob sie zu Ende gekommen wäre. Ob man sie gelassen hätte. Das war ihre Chance, ihre Situation, ihre Gelegenheit. Sie geht hinein, bricht den oberen Teil ab und gießt das gesamte Öl über den Kopf Jesu. Das Nardenöl gehörte zu den kostbarsten Ölen überhaupt und außerbiblische Quellen attestieren, dass es in der damaligen Zeit Öle gab, die um 300 bis 400 Denare gehandelt wurden. Das ist also gut und gerne der gesamte Jahresverdienst eines normalen Landarbeiters, eines normalen Bauern. Und selbst Plinius, ein Schriftsteller der Roms, sagt, dass die Preise für Öl schon sehr, sehr kostspielig sind. Also das ist so jemand aus der Upper Class, der meint, also 300 bis 400 Denare für ein Öl, das ist schon richtig teuer. Aber sie hatte es. Von der Frau selber erfahren wir nicht viel. Weder einen Namen, noch konkret einen Anlass. Sie kommt, nimmt das Öl, gießt es aus und fängt an, Jesus damit zu salben. Wenn wir uns das vorstellen, was dort passiert, und wenn jemand von euch Fantasie hat und sagt, okay, ich mache mal jetzt Kino im Kopf. Da liegen die Männer zu Tisch, Jesus mit seinen anderen Jüngern, vielleicht so sternförmig zum Inneren, wo dann die Köpfe so ungefähr in einem, keine Ahnung, 2-3 Meter Durchmesser mehr oder weniger beieinander sind. Sie kommt rein, geht schnurstracks, sie kennt offensichtlich Jesus, auf ihn zu, zerbricht das Gefäß und setzt sich neben ihn und fängt an, ihn zu salben. Das ist nicht nur Bericht von einem Vorgang. Das prickelt, das knistert. Dass eine Dame, eine Frau, die Jesus sicherlich nicht grobschlächtig das Öl auf dem Kopf verteilt. Sie massiert es ein, sie streichelt ihn. Sie liebkost ihn sozusagen mit seinen Händen, mit ihren Händen. Da ist Intimität, da ist Nähe. Da ist Emotion am Werk. Ich glaube, mit sehr viel Zärtlichkeit, wenn Jesus wusste, wie wir nachher sehen, dass seine Stunde gekommen war, vielleicht ahnte sie es auch, dass es nicht mehr viel Gelegenheiten geben wird, sich diesem Jesus so zu nähern und ihm etwas Gutes zu tun. Und sie salbt sein Haupt, sie massiert mit ihren Händen das Öl ein. Das ganze Haus Ja, wer das Nadenöl gerne riechen mag, für den roch es wunderbar. Manchen würden vielleicht sagen, es stank nach Parfüm, weil es so süß oder so dicht oder so viel oder so intensiv war. Bisschen Nadenöl ist ja gut, aber eine ganze Flasche, das ist selbst dann doch für alle eine Nase zu viel. Eine sehr eigenwillige Szene. Das liegt in der Luft, der Geruch des Öls, das Knistern der Atmosphäre. Und so wundert es eigentlich nicht, dass die Aggressionen der Umstehenden nicht ausbleiben. Wozu all die Verschwendung des Salböls? Man regt sich auf. Man will diese Frau in dieser Männerrunde in dieser Weise mit diesen Emotionen so nicht haben. Das ist ungebührend, ungewöhnlich. Man kannte wohl den Ritus und die Praxis, dass man nach einem Mahl, nach einem, wenn wir so wollen, Geschäftsessen oder bedeutenden Essen, wo die örtlichen Rabbinen sozusagen eingeladen waren, dass man ihnen als Ehrenbekundung und Ehrenzeichen nach dem Essen das Haupt salbte. So als Zeichen von Wertschätzung. Schön, dass Sie gekommen sind. Sie haben mein Haus, ja, es ist eine Ehre für mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie haben sozusagen mich mit Ihrer Gegenwart beehrt. Und das wird in salbenden Worten und in Salbung sozusagen dann eben entsprechend ausgedrückt. Aber während des Mahles war das ungewöhnlich. Es kam so nicht vor und man wollte es in dieser Form so auch nicht. Und die Emotion war da, diese Aggression. Und das so Typische ist, wenn man sozusagen etwas irgendwie unangenehm findet, wenn man irgendetwas persönlich nicht so mag, man nennt selten den eigentlichen Grund. Das ist bis heute so. Da sind wir alle in der Regel Schisser, das mögen wir nicht. So Klartextregen genau zwischen die Augen sagen, worum es geht. Wir finden Nebenkriegsschauplätze. Wir finden so Themen, an denen wir unser Unwillen, sozusagen unsere Kritik, unsere Ablehnung wie an einem Blitzableiter sozusagen thematisieren. Sie sagen nicht direkt, ha, schade, auf die Idee hätten wir selber kommen können, haben wir verpasst. Sie sagen nicht irgendetwas Kritisches zu ihr, warum tust du das? Was ist denn deine Intention? Sie fragen nicht, sie urteilen gleich. Wozu die Verschwendung? Darum geht es scheinbar. So viel Öl, so teures Öl, also bitte. Man hätte es verkaufen können und den Armen, das ist ja auch mal toll, nicht? Man hat immer gleich ein Thema auch, wo man so sagen könnte, dafür hätte man es besser nehmen sollen. Und ihr Unmut richtet sich ziemlich deutlich gegen diese Frau. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Es ist ja immer so, wenn der Jesus dabei ist, er kriegt ja immer noch eine Ebene hin, die wir nicht vor Augen haben. Das Erste, was Jesus sagt, ist, lasst sie. Warum tut ihr ihr weh? Warum kränkt ihr sie? Jesus sieht, was die Worte im Inneren der Frau anrichten. Jesus guckt hinter die Fassade. Lasst sie in Ruhe. Er nimmt sie hinein in seinen Bereich. Er macht ihr den Raum auf, da sein zu dürfen. Er schätzt sie damit als Mensch in seiner Gegenwart wert. Lasst sie. Kränkt sie nicht. Tut ihr nicht weh. Sie hat eine gute Tat an mir getan. Und dann kommt ein Wortspiel Jesu. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht bei euch alle Zeit. Was macht Jesus hier? Jesus greift das Thema, das die Kritiker der Frau aufgegriffen haben, gerne und locker auf. Und er spielt mit den Worten und wie das manchmal so ist, er fängt sie in ihren eigenen Worten. Das Erste, was er tut, ist, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, ist ein alttestamentliches Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11. Denn, sagt der Herr seinem Volk, nie wird im Lande es an Armen fehlen. Gott sagt seinem Volk schon damals bei der Landnahme, macht euch keine Sorgen. Arme Menschen wird es immer geben. Er sagt es nicht als Legitimation für ungerechte soziale Wirtschaft. Er sagt es nicht als Ausrede für irgendetwas, sondern Gott zeigt eigentlich etwas auf, so einen Normalzustand des Lebens. Er sagt, es wird immer so sein, dass in einer Gesellschaft Menschen da sind, die arm sind. Arme wird es immer geben. An Armen wird es bei euch nicht fehlen. Und dann sagt er weiter im Alten Testament, 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11, darum gebiete ich dir hiermit, tu deine Hand deinem Bruder, dem Notleidenden und Armen in deiner Lande auf. Gott gebietet seinem Volk, den Armen Almosen zu geben. Und das Volk war nicht nur unwillig oder irgendwie böse, es hat im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte eine Praxis ausgebildet, wo Almosen geben zu einer sogenannten sozialen Einrichtung eigentlich wurde. Die Armen, die es gab, sie waren nicht immer nur dem Hungertod nahe, sondern es gab eine gediegene Praxis, wo Menschen den Armen immer auch Spenden gaben, Almosen gaben, weil in der Ethik des jüdischen Volkes dies eine sogenannte gute Tat war. Wer eine gute Tat vor Gott loswerden wollte, tun wollte, gab einem Armen Almosen, dass er durch den Tag kam. Und Jesus greift das auf, diese wohlwollende Gesinnung der Kritiker, und sagt, schaut, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, damit das Zitat aufgreifen aus dem Alten Testament, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Zack! Die Bemerkung saß. Eigentlich sagt Jesus, ihr könntet ihnen Gutes tun, so oft ihr bloß wolltet. Aber ihr tut's ja nicht. Ihr seid ja scheinheilig und heuchlerisch unterwegs. Macht's doch. Tut doch nicht so, als würde es daran liegen, dass die Frau nichts gibt. Ihr gebt doch nichts. Es ist doch euer eigenes Herz, das ihr damit zeigt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr bloß wolltet, wenn ihr wollt, könnt ihr doch den Armen Gutes tun. Niemand hindert euch daran. Niemand fällt euch in den Arm. Niemand nimmt euch sozusagen vorher die Geldbörse weg. Ihr braucht, gebt ihnen doch, wenn ihr das möchtet. Gebt es ihnen. Was die Frau vermochte, was ihr wichtig war, das hat sie getan. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Das, was die Frau getan hat, im Unterschied zur guten Tat des Almosengebens in der jüdischen Ethik, was die Frau getan hat, war ein gutes Werk. Und der jüdische Gebrauch unterschied beides voneinander. Eine gute Tat ist sozusagen eine Spende, ein Almosen an einen Armen. Aber ein gutes Werk, dafür braucht es persönliches Engagement. Dafür braucht es die persönliche Beteiligung. Dafür braucht es das persönliche Herz. Das ist etwas, was über diese Geldgebemechanik, man greift in die Tasche und lässt ein paar Münzen für den Armen fallen, darüber geht ein gutes Werk wirklich hinaus. Das gute Werk verlangt den Einsatz des Menschen für den anderen. Das gute Werk zum Beispiel ist es, dass man bei einem Begräbnis, was man ja nicht planen konnte, dass man zu einem Menschen geht oder zur Verwandtschaft geht, ihn salbt, ihm Gutes tut. Ein Liebeswerk, ein Werk des Herzens, das mich selber ganz fordert und hineinnimmt. Und Jesus macht deutlich, das hat die Frau getan. Sie ist zu mir gekommen und hat mich eigentlich vor meinem Sterben schon gesalbt wie zu einem Begräbnis. Und dann sagt Jesus, weil das ein Werk des Herzens, weil das ein Werk der Liebe war zu mir, weil sie mich als den Herrn ehrt, weil sie zu mir kommt und mich sozusagen als den Herrn und Erlöser mit diesem wunderbaren Geschenk ehrt, gehört sie mit hinein in die Geschichte und in das Heilsgeschehen des Evangeliums. Und er sagt, er möchte, man wird von dieser Frau erzählen. Wann immer Evangelium erzählt werden wird, man wird immer auch von dieser Frau erzählen. Die Jünger sitzen zunächst einmal ziemlich verdattert da. Damit hatten sie nicht gerechnet. 300 Denare für die Armen wäre schon was gewesen. So schlecht war der Vorschlag vielleicht nicht, aber Jesus macht deutlich, Leute, es geht um das Herz, es geht um was anderes. Es geht nicht darum, dass jemand aus der Fülle seiner Möglichkeiten Münzen fallen lässt, so gut das ist, so wichtig das ist. Arme habt ihr alle Zeit, ihr könnt ihnen, wenn ihr wollt, Gutes tun, jederzeit. Ihr könnt immer helfen, gar keine Frage. Aber das, was diese Frau gemacht hat, ist etwas anderes. Sie hat ein Werk der Liebe an mir getan. Sie hat mir, wir können das jetzt ein wenig mit Fantasie ausbreiten, sie hat mir vor dem Tod und dem Sterben und dem Leiden noch einmal Liebe erwiesen, Nähe gezeigt, mir Gutes getan. Da ist noch einmal Wertschätzung, Zeit der Entspannung, wirklich etwas Schönes, Duftendes, Gutes. Ich weiß nicht, wie lange das Nadenöl mit seinem Geruch im Orient in den Haaren und in der Nase bleibt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird es nicht sofort verflogen sein. Das haftete an ihm und blieb an ihm und bei ihm, dieses Moment, das inmitten der Vorbereitung auf das Sterben, das Böse zog sich zusammen wie eine drohende Wolke im Hintergrund über ihm und mitten hinein in dieses Szenario, so ein Akt der Liebe, so ein Geschehen, eine Salbung, Wertschätzung und Liebe zu Jesus hin. Ich habe so gedacht, viele von uns werden das wahrscheinlich auch schon so erlebt haben, vielleicht nicht in dieser klaren Form, dass eine Dame kommt und einem da nun Öl aufs Haupt träufelt und massiert, aber vielleicht darin, dass mitten in schweren, dunklen Tagen, dass mitten in schweren Zeiten, mitten in Situationen, wo es problematisch ist, wo man Angst hat, wo man innerlich unter einem enormen Stress und Strom steht und man nicht so genau weiß, was werden wird, wo man vielleicht auch vor einer entscheidenden Operation steht, wenn man irgendwie spürt, das verdichtet sich, alles ist angespannt, dass Gott mitten hinein Gutes tut, mitten hinein jemand kommt, ein nettes Wort sagt, vielleicht jemand klopft und einfach Frühstücksbrötchen an der Tür niederlegt oder jemand vorbeikommt und sagt, ich habe noch Kuchen von meinem Geburtstag gestern über, mögen Sie ein Stück. Irgendetwas, irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Geste der Liebe und des Herzens, die mitten in der Anspannung aufleuchtet und mir zeigt, da gibt es noch eine andere Welt, eine Welt des Lichts, eine Welt der Liebe, eine Welt, in der ein anderer das Zepter hält und mir Gutes tut und meine Seele berührt. Und noch etwas schwingt in diesem Text mit. Wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wo immer auf der ganzen Welt die Heilsbotschaft verkündet wird, wird auch zu ihrem Gedächtnis erzählt werden, was sie getan hat. Wir leben ja in Westeuropa, in Deutschland sehr, 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 sehr kognitiv. Alles geht über den Kopf. Alles. In dieser Geschichte begegnet auch so ein wenig die Situation, dass da jemand kommt, eine Frau mit Emotionen, die so gar nicht in die sortierte Männerwelt passt. Und ich habe für mich so gefragt, mir die Frage gestellt, wie gehen wir damit um, wenn Menschen mit anderen kulturellen Prägungen ausdrücken, dass sie lieben, dass ihnen etwas wertvoll ist, dass ihnen etwas besonders ist. Ich habe mich gefragt, wie sieht es aus, wenn in anderen Kulturen sozusagen man Gott lobt und Gott ehrt. Wir haben ja schon Mühe in Europa, in Deutschland, die Diskussion ist ja immer noch nicht durch. Soll man nun oder darf man bloß beim Lobpreis die Arme heben oder verrät man damit seine eigene Gemeinde an eine andere Denomination? Eine völlig schwachsinnige Fragestellung, aber wir halten sie für sehr bedeutsam. In Afrika gibt es Baptistengemeinden, die winken Gott zu, weil sie davon ausgehen, er sieht es. Und es ist Ausdruck ihrer Freude. Und kein Mensch würde sagen, das ist aber ungewöhnlich. Nein, das ist Ausdruck ihrer Kultur und ihrer Freude. Oder gehen wir vielleicht nach Asien, wo Menschen, wenn sie beten, schreien und weinen. Das finden wir ungebührlich. Wenn man betet, dann hört das keiner bei uns. Bei uns ist das leise und innerlich. Kann man so machen, muss man nicht so machen. Jesus sagt, diese Geschichte, wo diese Frau mit einer ungewöhnlichen Haltung kommt und eine ungewöhnliche Tat tut, ein ungewöhnliches Werk vollzieht, ihn mit wirklich zu viel Öl, würde man sagen. Aber sie, für sie ist es der Ausdruck ihres Herzens, so will ich es und das gehört jetzt dir, Jesus, für dich tue ich es. Und Jesus sagt, diese Geschichte soll erzählt werden. Und ich will einfach mal so die Frage ableiten, ja, oder die Türe öffnen, das Denken ein klein wenig öffnen, ob wir noch damit rechnen, Jesus auch ungewöhnlich spontan Gutes zu tun. Was würden wir machen, wenn Jesus da wäre? Ich halte mal den Ball richtig flach. Würden wir ihm nur, weil ich gerade Hunger drauf habe, auch Currywurst und Pommes rot-weiß mitbringen? Hier ist was Vernünftiges, was Männerfreundliches, vitaminreich und kalorienfrei. Würde ich ihm in irgendeiner Form etwas Gutes tun, vielleicht sagen, du, ich habe eine Kinokarte gekriegt, die schenke ich dir, damit du mal zur Ruhe kommst und was anderes siehst. Gibt es so ein Denken in uns oder ist das alles so sortiert? Wir sind so auf den Kopf festgelegt. Es lohnt sich manchmal, über den eigenen Tellerrand in andere christliche Gemeinschaften und Gemeinden zu schauen und darüber nachzudenken, nicht, dass wir das machen müssen, was dort gemacht wird, aber vielleicht mal zu lernen, zu verstehen, welche Möglichkeit gibt es, seine Dankbarkeit vor Gott auszudrücken. Warum ist es, wenn man in einer Baptistengemeinde zum Beispiel im Advent einen Dankgottesdienst, einen Lobgottesdienst macht und sagt, jeder, der etwas zu danken hat, darf eine Kerze anzünden. Warum hat man hier vorne plötzlich ein Kerzenmeer? Wir Baptisten haben es doch eher mit dem Wasser. Müssten wir da nicht irgendwie so homöopathisch Wassertropfen tropfen, gemäß unserer Tradition? Warum ist es so, dass wir sozusagen Kerzen dorthin stellen als Ausdruck für etwas, was uns gut tut? Wo wir spüren, die Kerze an sich ist nicht der Dank, sondern in dieser Kerze drückt sich etwas ganz anderes aus. Meine Geschichte mit Jesus, für die ich gerade so dankbar bin. Es gibt so viele Elemente, Gott zu danken, so viele Weisen, ihm auszudrücken, dass man ihn lieb hat. Wir sind hier in Bayern. Ihr Lieben, wenn man hier durch die Landschaft fährt, dann kann man darüber ärgerlich sein oder sich freuen, dass es an vielen Stellen Wegkreuze gibt mit einem Kruzifix dran. Wie kommen die dahin? Da haben Menschen aus Dankbarkeit für einen Segen, eine empfangene Genugtuung Gottes im Leben gesagt, ich will dem Herrn dafür danken und ich stifte dieses Kreuz, damit andere innehalten können und den Erlöser sehen, der mir Gutes getan hat. Es gibt mitten in der Landschaft viele kleine Kapellen, die Menschen gebaut haben und gespendet und gestiftet haben, aus Dankbarkeit für Gott, weil er mir Gutes getan hat. Diese Frau kommt und weiß, dieser Jesus ist etwas Besonderes. Für ihn muss ich etwas Besonderes tun, um ihm zu sagen, ich danke dir, du bist mir wertvoll. Und sie ist auf die Spur gekommen, das Beste kann nur gut genug sein. Ich weiß nicht, wie reich sie war. Keine Ahnung. Sie hatte dieses Öl, das wie gesagt ja sehr, sehr kostbar war. Und sie empfand, das ist gerade gut genug für ihn, diesen Mann, diesen besonderen Gesalbten Gottes. Und sie salbt ihm und tut ihm Gutes. Der letzte Vers, den Jesus ihr nochmal sagt, deine Geschichte wird erzählt werden, wo immer das Evangelium erzählt wird, bedeutet auch, dass wir in unserer Welt wieder entdecken müssen, das Evangelium zu erzählen. Begebenheiten Jesu, wo er etwas tut und Menschen begegnet ist, zu erzählen. So wie am Anfang in diesem wunderbaren kleinen Anspiel mit den Kindern. Jesus, der Augen öffnet. Und wir erzählen die Geschichte von dem Bartimäus. Jesus, der mit seinen Worten Herzen bewegt. Und wir erzählen die Geschichte von dem Zachäus. Jesus, der tauben Menschen die Ohren öffnet und sie hören wieder alles. Nicht nur das, was sie hören wollen, sondern auch alle Geräusche, die es sonst noch gibt. Jesus, der hingeht und verzweifelten Müttern den gestorbenen Sohn wieder schenkt. Die vielen Geschichten um Jesus und mit Jesus. Die Begegnungen mit den Angesehenen und den Ausgestoßenen. Die Geschichte von Jesus und seiner Enttäuschung, dass er 10 Leute heilt und einer kommt nur zurück und sagt Danke. Jesus macht deutlich, das Evangelium ist mehr als nur die Geschichte vom Kreuz. Das Evangelium ist alles das, was Jesus gelebt, gesagt und getan hat. Und dazu gehört, so sagt er der Frau, auch deine Geschichte. Und am Ende der Zeit, wenn wir bei Gott sein werden, ihr Lieben, da werden es vielleicht Engel sein, die im Himmel erzählen, was unsere Geschichte ist. Da wird es Engel geben, die sich erinnern, wer wir sind und was es zu unserem Leben mit Jesus und für Jesus zu sagen gibt. Und so werden auch wir dermaleinst bei Gott, wenn wir bei Jesus sind, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, Teil des Evangeliums sein, das erzählt wird, das gelobt wird, über das man sich freut. Wir werden dazugehören, so wie diese Frau mit ihrer Liebestat für Jesus dazugehört. Und so wie diese Frau immer wieder auftaucht, aus dem Nichts in die Essensgemeinschaft kommt, Jesus ihr Herz schenkt, ihn salbt. Und das bleibt in Erinnerung. Mehr wissen wir von ihr nicht. Aber das bleibt. Und Jesus sagt, das soll bleiben, weil es ein Werk der Liebe ist. Armen könnt ihr immer Almosen geben. Aber Werke der Liebe tun, dazu müsst ihr euch selbst einlassen. Das ist etwas, was wir persönlich dem anderen tun. Vielleicht kann uns diese kleine Geschichte da neu nachdenken machen. Was wäre denn mein Werk der Liebe für Jesus? Amen.